Hallo und herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Mein Name ist Sarah und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Mein Gast heute ist Julia. Ihr Spurenwechsel hat sie weggeführt von der Vorstellung, mit dem Lehramtsstudium ins Schulsystem einzusteigen, hin zu einer Selbstständigkeit als Gesangslehrerin. Schon immer hat sie die Dinge gerne eigenständig angepackt. Letztlich ermutigt, diesen Weg auch beruflich zu gehen, hat sie dann das Gespräch mit einer Freundin. Im Verlauf ihres Spurenwechsels haben sich viele ihrer früheren Einstellungen in Bezug auf Zeit, Geld oder auch Vertrauen verändert. Welche Rolle ihr Elternhaus, die Beschäftigung mit Buddhismus und auch die Geburt ihres Sohnes dabei spielen, darüber und vieles mehr kommen wir jetzt ins Gespräch. Liebe Julia.
Liebe Sarah.
Herzlich willkommen bei der ersten Folge Spurenwechsel im neuen Jahr. Du bist mein erster Gast und ich freue mich total, dass du zugesagt hast.
Sehr gerne.
Und ich freue mich auf unser Gespräch und bin gespannt, wo wir da so landen. Und habe mir gedacht, vielleicht magst du dich als erstes mal selbst vorstellen und ein paar Worte zu dir sagen, bevor ich dich dann frage und wir so ein bisschen tiefer einsteigen, was du mit dem Thema Spurenwechsel verbindest und ja, genau.
Okay, also ich bin Julia, ich bin jetzt fast 34 Jahre in ein paar Tagen habe Englisch, Kunst und Musik studiert, auf Lehramt ursprünglich, bin mittlerweile aber selbstständige Gesangslehrerin und Musikerin. Ja, genau, habe in verschiedenen Bands gespielt, hatte auch Phasen, wo ich nur von der Live-Musik mehr oder weniger gelebt habe. Und momentan bin ich aber in erster Linie auch Mama. Genau, und die Musik, ja, ist ja durch Corona jetzt sowieso gerade, kommt etwas kürzer. Und ich hoffe aber, dass ich jetzt bald wieder anfangen kann.
So. Schön, danke schön.
Sehr schön.
Wenn du mal so zurückgehst, beziehungsweise wir haben ja schon vor einiger Zeit mal über dieses Thema Spurenwechsel gesprochen. Was ist so das, wo du sagst, ja, da kann ich was in meinem Leben auch mit verbinden?
Das ist schwer zu sagen. Also ich hatte immer das Gefühl, das war bei mir nie ein geplanter Spurenwechsel, sondern wenn dann... Ich bin da irgendwie immer so reingerutscht.
Ja,
und bei mir war es halt hauptsächlich die Sache, dass ich im Studium dann irgendwann bemerkt habe, ich kann und will keine Lehrerin sein, aus diversen Gründen. Und ich mache ja schon die ganze Zeit hier Musik und verdiene irgendwie auch schon Geld damit. Ja. Warum kann ich das dann nicht auch als Job machen?
Ja. Ne? Das heißt, du hast quasi erst angefangen mit dem Gedanken, dass du eventuell mal in der Schule landen könntest und dann ist dir im Verlauf des Studiums klar geworden, boah, nee, und mit allem, was du vor allen Dingen nebenher gemacht hast, dass du als Musikerin schon Geld verdient hast, vielleicht gibt es doch einen anderen Weg noch.
Ja, genau, damals war das Studium noch so aufgebaut, dass im Bachelor, im Lehramtsbachelor, du das Praktikum erst ganz am Ende machst. Mhm. Das heißt, du hast alles vorab studiert. Und dann am Ende stehst du da und merkst dann, wenn du die Real-Life-Situation hast, die ja völlig anders ist als das, was du im Studium da theoretisch lernst, dann stehst du da und denkst so, oh mein Gott, das ist ja voll der Kampf. Also ich habe mein Praktikum an einer Laborschule gemacht und ich glaube, im Verhältnis zu den Regelschulen ist es da noch relativ human, wie es dazu geht, aber... nichtsdestotrotz, 7., 8. Klasse ist natürlich auch Hammer. Die Kinder sind da gerade alle super pubertär und es ist einfach so eine sehr kämpferische Atmosphäre an der Schule. Und noch dazu bin ich kein Mensch, der sich Strukturen gut unterordnen kann. War ich noch nie. Ich selber war an der Waldorfschule, also habe auch eher ein freieres Konzept von Lernen entdeckt. So bin damit aufgewachsen. Und halt nicht so diesen Druck, ne, sondern so dieses selber entscheiden können. Und habe dann einfach gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann mich nicht diesem System unterordnen, was ja auch, gerade wenn du verbeamtet wirst, sehr, sehr starr ist. Ich erlebe das bei vielen Freunden, die jetzt Lehrer sind. Und habe dann gedacht, nee, das kann ich nicht. Geld hin oder her, Sicherheit hin oder her. Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte mein eigener Herr sein. Ich möchte das so machen, wie ich das möchte. So, ja.
Und beziehungsweise, ich stelle mir vor, dass das so ein Prozess ist. Also hast du das, als du das gemerkt hast, fiel es dir dann leicht, diese Entscheidung zu treffen und dich, sage ich mal, von der ursprünglichen Vorstellung, wo es für dich hingehen kann, zu lösen? Oder hast du noch ein bisschen mit dir gehadert?
Ja, also mein Vater hat nie so viel gearbeitet. Es war nie viel Geld vorhanden, weil mein Vater ist halt auch so Eremit. Also meine Eltern sind schon lange getrennt. Seit ich 5 bin, sind die schon geschieden. Und mein Vater war halt so wenig Arbeit wie möglich, so viel Zeit wie möglich zum Leben. Mhm. So, der hat halt ein Brettchen, ein Messer, eine Teetasse, lebt auf 20 Quadratmetern und ist immer viel gereist in seinem Leben und macht viel Yoga und Musik und so weiter und so fort. Also ist auch Musiker gewesen. Also war quasi so Freigeist. Und meine Mutter war damals kurz davor, Beamtin zu werden bei der Post, hat dann aber auch gedacht, ich springe auf diesen Hippie-Zug quasi auf. So. Aber im Grunde genommen hat sie es ihr Leben lang bereut, weil sie ist eigentlich jemand, der sehr viel Sicherheit gebraucht hätte.
Interessant.
Und genau, also sie hat immer damit gestruggelt, dass sie das nicht gemacht hat und hat mir das dann, als ich mich dann dazu entschieden habe, so geraten, hat gesagt, Mann, mach das zu Ende, dann hast du diese Sicherheit, dieses Beamtentum, bla und so weiter. Mein Vater konnte mich natürlich sehr gut nachvollziehen, so, hat aber auch gesagt, hey, unterschätzt die Sicherheit nicht. Mhm. Genau.
Also, das ist spannend, weil das ist so gerade, finde ich, du bist so wie so zwei Polen im Grunde genommen gewesen dann ja auch, ne?
Genau, ja. Vielerlei Hinsicht. Also eigentlich fiel es mir nicht schwer, weil ich ja schon, ich war damals in der Band The Silverettes. Mhm. Wir haben ziemlich viele Live-Gigs schon gehabt. Also so.
Ich erinnere mich noch, dass ihr da mal fett auf der Ultimo drauf wart.
Genau, wir waren mal auf dem Ultimo-Cover. Genau, richtig, ja. Also schon mit Produzenten und so, ne? Das war ja der Produzent von Dick Brave and the Backbeats oder Sascha.
Ja.
Die haben uns ja produziert und wir waren schon ziemlich viel auf Tour. Also ich hatte auch unter der Woche, musste ich mich von den Wochenenden eigentlich erholen. So, ne? Hatte schon sehr wenig Zeit für andere Dinge dann dadurch. Da war ich schon im Master allerdings.
Ich wollte gerade sagen, das war während der Zeit deines Studiums, ne?
Genau. Da war ich mit meinem Bachelor of Arts schon fertig und habe dann auch den Master gemacht, angefangen, aber ich habe eigentlich im Master schon gemerkt, das wäre ja dann nur noch Erziehungswissenschaften. Nee, das ist es irgendwie nicht, weil ich habe halt gemerkt, im Bachelor habe ich viel Englisch, also Anglistik habe ich ja studiert und Kunst und Musik. Das heißt, Kunst und Musik, es war total praktisch. Ich habe sehr viel das gemacht, was ich liebe, so, und hatte total viel Freiheiten. Und Anglistik hat mich halt immer super stark interessiert und durch den Bereich Phonology in Anglistik, also Phonetik, das ist dann wieder so der Bezug zum Gesangsunterricht, den ich dann hatte, weil es da sehr stark darum geht, wie artikuliere ich gewisse Vokale oder Sounds und so weiter. Und das fand ich total interessant einfach. Also ich war eher so wirklich an den Fächern interessiert und gar nicht an diesem pädagogischen Anteil, habe ich dann auch gemerkt, weil sobald ich Erziehungswissenschaften studiert habe, war das so, okay, langweilig. Also, ich habe gemerkt, nee, ich habe keinen Bock, jetzt hier noch eine Fallstudie zu machen und so. Nee, es fiel mir einfach so schwer und ich war schon so sehr in der Musik drin, so, dass ich gedacht habe, nee, das geht nicht. Und ich habe dann auch schon in der Musikschule Minden und in Petershagen-Lade, das waren so die ersten Musikschulen, an denen ich gearbeitet habe.
Später auch in Bielefeld, ne?
Genau, und später auch in Bielefeld. Da habe ich dann nebenbei auch schon gearbeitet, hatte ich so Teilzeitjobs, die allerdings super schlecht bezahlt waren, was dann auch dazu geführt hat, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, das geht so nicht. Also stellenweise auch die Leitung an der einen Musikschule, das war halt wirklich unprofessionell. Also so, dass ich gedacht habe, okay, das kann ich auch. So. Ja. Und deswegen habe ich einfach gedacht, nee, ich muss das selber machen, ich kriege hier die Krise. Also ich werde unterbezahlt, das ist hier total unstrukturiert, ich möchte das so nicht. Und dann bin ich einfach darauf gekommen, ich fange erstmal an, zu Hause zu unterrichten. Habe mir das Klavier aus meinem Elternhaus geholt, in meine Wohnung gestellt und die Nachbarn gefragt, ob das okay ist und habe dann so angefangen, ne, erstmal zu Hause zu unterrichten. Und und dann, ja, am Anfang hatte ich auch noch ganz okaye Preise, so sage ich mal, gerade für Studenten war das ganz gut. Und irgendwann bin ich natürlich auch, als ich dann zum ersten Mal beim Steuerberater war und der gesagt hat, Mensch, Mädchen, verkauf dich nicht unter Wert, du musst auf jeden Fall deine Preise anziehen, habe ich das dann auch gemacht und habe auch gemerkt, okay, die Leute sind auch bereit, für guten Unterricht auch eben entsprechendes Geld zu zahlen.
Ja.
Und ich bin auch bemüht, mich immer fortzubilden oder damit auseinanderzusetzen, wie kann ich den Unterricht noch interessanter gestalten oder wie kann ich auf meine Schüler gut eingehen, besonders so psychologisch auch, ne?
Ja.
Ja.
Ich finde das total spannend. Auf deiner Homepage hast du auch, das habe ich mir jetzt nicht alles rausgeschrieben, aber du hast aufgefächert, in was du alles unterstützen kannst. Und das fand ich persönlich total interessant zu lesen, weil es einfach total vielfältig ist, was du als Gesangslehrerin machst.
Ja.
Zu dem Thema Geld, was mit Spurenwechsel zusammenhängen kann. Bei dir war es ja so, ich sag mal, angestrebt, eine Karriere als Lehrerin, vielleicht sich verbeamten lassen, ist ja eine ziemlich sichere Kiste. Und vor allen Dingen hat man auch den Luxus, dass man ein gutes Gehalt bekommt und darauf zählen kann. Also all die positiven Dinge, wo deine Ma und auch dein Dad dir ja irgendwie auch gesagt haben, unterschätzt das nicht, die positiven Dinge, die da auch so mit dabei sind. Gleichzeitig dieser andere Pol, den dein Papa dir vielleicht auch ein bisschen vorgelebt hat, Leben kann auch anders funktionieren. Wie hat sich so deine Einstellung, beziehungsweise hat sich deine Einstellung zum Thema Geld mit diesem Spurenwechsel verändert? Also mit der Entscheidung, okay, ich mache mich doch selbstständig, ich mache mich sogar im künstlerischen Bereich selbstständig. Das würde mich interessieren.
Ja, mein Verhältnis zu Geld hat sich schon ziemlich verändert. Früher, wie gesagt, hatten wir nie viel Geld und es war immer so, ich würde sagen, meine Mutter ist schon eher materialistisch veranlagt. Mein Vater hingegen ja so gar nicht. Und ich bin ja mit meiner Mutter auch aufgewachsen und es war immer so, wir haben eigentlich kein Geld, aber wir müssen uns noch das und das neu kaufen oder dies und das da noch hinstellen. Und so bin ich eben aufgewachsen und wenn ich im Studium von meinem wenigen BAföG ein bisschen was übrig hatte, so, dann bin ich irgendwie shoppen gegangen und habe mir Klamotten gekauft oder sowas. Und das hat sich dann im Laufe dieser Zeit ziemlich verändert. Weil ich am Anfang natürlich noch, hatte ich sehr viel Angst, dass ich irgendwie nicht genug Geld habe oder wenn Schüler kündigen oder so auf einmal, ne, dastehe und nicht genug Geld habe. Also am Anfang ist das schon erstmal eine Angst. Und vor allem, wenn du siehst, ein paar Kündigungen rieseln rein. So, du hast ja immer so eine Kündigungsfrist, aber du bist noch nicht so bekannt. Ich hatte damals, glaube ich, auch noch keine Homepage. Und dann fragst du dich erstmal, wie soll ich das jetzt alles stemmen?
Mhm.
Und irgendwann verwandelt sich die Angst in ein Vertrauen. Also du irgendwann lernst du immer dann, selbst wenn es mal knapp wird, von irgendwoher kommt schon wieder was. Du strandest einfach nicht. Also das passiert einfach nicht.
Mhm.
Und so ein Vertrauen entwickelt sich und mit dem Vertrauen verändert sich auch irgendwie die Perspektive zu dem Geld, was du verdienst. Also ich weiß noch, ich habe dann irgendwann nochmal so eine BAföG-Rückzahlung gekriegt und bin davon, habe ich mir nochmal so ein paar Sachen gekauft, die ich unbedingt haben wollte, so einen richtig guten Reiserucksack und was weiß ich, so Sachen, die mir irgendwie wichtig waren. Und dann hatte ich auf einmal das Gefühl von, ich habe doch genug. Das hatte ich vorher in meinem Leben irgendwie nie gehabt. Und seitdem ich das einmal so hatte, so ich hatte richtig viel Geld, um mir einmal so Sachen leisten zu können, habe ich auf einmal angefangen zu sparen. Also es hat sich auf einmal umgedreht. Und meine Einstellung zu Geld hat sich auch komplett verändert. Ich habe auch gemerkt, warum brauche ich denn hier neue Klamotten? Ich kann auch auf den Flohmarkt gehen. Da gibt es meistens viel coolere Sachen. Und genauso mit gebrauchten Möbeln etc. pp. Das hat sich jetzt so weit reduziert, dass ich mir da ehrlich gesagt überhaupt keinen Hehl mehr draus mache. Also wenn ich mal irgendwas brauche, gucke ich bei eBay Kleinanzeigen oder gehe auf den Flohmarkt oder so, ne? Oder Kleiderkreisel oder was es auch immer heutzutage gibt.
Ja.
Weil ich einfach finde, es ist nachhaltiger, gebraucht zu kaufen und es wird eh schon so viel weggeschmissen und zugemüllt hier auf diesem Planeten. Und deswegen hatte das einfach nicht mehr so einen großen Stellenwert, auch das Geld an sich. Mhm. Ich könnte auch, wenn ich will, mittlerweile 5 Tage die Woche unterrichten und hätte richtig viel Geld, aber ich möchte es nicht. Ich unterrichte nur 3 Tage und habe dann so noch genug Zeit für meine Hobbys, ne, und mhm. für meinen Sohn und so weiter und so fort. Ja, und so hat sich das schon irgendwie durch dieses Vertrauen und durch die andere Perspektive auf Geld und auch irgendwie dadurch, dass man realisiert, es gibt diese Sicherheit gar nicht. Es ist eine vermeintliche Sicherheit. Das ist irgendwie unsichtbar eigentlich. Hat sich die Perspektive da schon total verändert.
Was meinst du damit, wenn du sagst, es gibt diese Sicherheit gar nicht oder das ist eine vermeintliche Sicherheit, ist so die eine Frage. Mhm. Und die andere Frage ist nochmal zurück zu diesem ganzen Thema Vertrauen. Ist das, also es hörte sich jetzt gerade für mich so an, dass das Vertrauen in den Umstand, da wird was kommen, egal, auch wenn es jetzt gerade nicht gut aussieht, da wird was kommen. Ist das aus der Erfahrung erwachsen oder gibt es andere Dinge, die dir dabei geholfen haben, ein gewisses Vertrauen bei dem Thema zu entwickeln?
Mhm. Zum ersten Mal zu der vermeintlichen Sicherheit. Also ich meine, du kannst gleich aus dem Haus gehen oder ich kann gleich aus dem Haus gehen und mir fällt eine Dachlatte auf den Kopf. Also meinem Mann ist das schon mal passiert, er ist auf die Straße gegangen und neben ihm direkt, wumms, so, ne, ein Dachziegel direkt neben ihm runter. So. Ja. Das kann dir passieren. So, du kannst von jetzt auf gleich irgendwie, kann dein Herz irgendwie aussetzen und zack, boom, weg bist du. Es gibt keine Sicherheit. Also wir alle suchen nach einer Sicherheit in diesem Leben, nach einer Konstante, so. Aber, und da kommen wir vielleicht dazu, dem Bereich, was mir dabei geholfen hat. Also ich habe viel über Buddhismus gelesen und mich damit auseinandergesetzt und mache auch viel Yoga und meditiere und so weiter. Und ich glaube einfach, die einzige Konstante, die es gibt in unserem Leben, ist, sage ich mal, eine allgegenwärtige Kraft, die in allem ist und die wir alle sind. Mhm. So. Aber wir haben den Bezug dazu völlig verloren. Ja, und suchen einfach im Außen ständig danach, irgendwie uns irgendwo festzuhalten, nach Sicherheit, irgendwas. Aber die gibt es nicht. Die einzige Konstante, die es gibt, ist Veränderung im Prinzip. Mhm. Es verändert sich alles permanent. Man kann nichts festhalten. Egal wie schön der Moment ist, egal wie schön die Sache ist, egal wie schön du aussiehst, irgendwann wirst du schrumpelig sein. Das ist einfach so.
Das ist so,
Fakt.
Ja.
So,
ja.
Und du wirst irgendwann auch nicht mehr sein. Du wirst irgendwann weg sein, wo auch immer. Und genau, und das einfach anzunehmen, also immer wieder anzunehmen, was ist und immer wieder anzunehmen, was auch nicht mehr ist und nicht ständig nachzutrauern oder mir etwas anderes zu erhoffen, was vielleicht in der Zukunft liegt und so. Das hat mir sehr dabei geholfen, einfach zu vertrauen darin, dass das schon irgendwie alles gut wird und dass auch irgendwie alles einen Sinn hat, selbst wenn ich jetzt eine Phase hätte, in der ich mega leiden würde, finanziell und was weiß ich, meine Wohnung alles verkaufen müsste, was ich habe oder irgendwas würde ich, aus irgendeinem Grund würde es passieren und irgendwas würde ich daraus schon lernen oder irgendwo würde ich landen dadurch. Das glaube ich einfach so, ne? Egal was einem passiert, es ist schon irgendwie eine Lektion in diesem Leben, die einen irgendwie weiterbringt.
Jetzt bist du freiberuflich, dein Spurenwechsel hat dich in die Freiberuflichkeit quasi geführt und wir haben momentan Corona. Worauf ich hinaus möchte, ist, gibt es Zeiten, in denen du an deiner Entscheidung zweifelst, also wo dir Zweifel kommen, wo du dir wünschst, deswegen sage ich das jetzt mit Corona, vielleicht wäre es irgendwie jetzt auch schön, fest angestellt zu sein und in der Schule zu arbeiten, wo sich das Arbeiten natürlich auch verändert, aber das Gehalt kommt regelmäßig zum Beispiel. Also wäre es schön, irgendwo ein sichereres Berufsverhältnis zu haben oder so, in Anführungsstrichen.
Ja, das habe ich schon manchmal gedacht, aber jetzt gar nicht unbedingt in der Corona-Zeit. Also bei mir war das so, als ich schwanger war, habe ich noch an der Musikschule Halle, hatte ich noch eine Gesangs-AG. Mhm. Und dann kam irgendwann von der Rektorin das Angebot, dass ich als Quereinsteigerin da eine Stelle haben könnte für Englisch, Kunst und Musik, wenn ich denn dann noch bestimmte Scheine zu Ende mache und so weiter und so fort. Und ich war eben gerade schwanger, im 4., 5. Monat oder so und habe dann wirklich mit mir gehadert. Ich habe gedacht...
Kannst du ein bisschen näher ans Mikro gehen, Julia?
Ja, klar. Ich habe gedacht, ja, soll ich das jetzt machen, so in diesem Nestbautrieb? Brauche ich nicht irgendwie doch eine Sicherheit, wenn ich jetzt ein Kind zur Welt bringe, etc. pp.? Und habe das dann alles durch und gegengerechnet, habe mich beim Land erkundigt, wie viel ich da überhaupt kriegen würde, für wie viel Arbeit. Und dann habe ich das mit ein paar Freunden besprochen, die auch unter anderem Lehrer sind. Einige waren dafür, andere dagegen. Und eine Freundin, die auch selbstständig ist, die auch schon hier bei dir war übrigens, die Antonia.
Ja.
Genau, die mit den Westen. Ne?
Ja.
Die meinte, die, ich weiß noch, das war kurz vor einem Konzert, wir waren im Forum im Backstage. Also wir hatten mit Sister Wolf und meiner Band, vor ein paar Jahren war das, ein Konzert im Forum und sie war noch Backstage und wir saßen da und haben das noch diskutiert und sie hat halt irgendwie so mir so ganz klar ihre Meinung dazu gesagt und auch so, wie sie mich halt sieht und wie sie mich kennt. So. Ja, die Freiheit, die man durch eine Selbstständigkeit gewinnt, ist enorm groß, also die Lebensfreiheit. Und das ist mit dieser finanziellen Seite einfach nicht gleichzusetzen. Das ist nicht aufzuwägen so. Und sie hat mir nochmal ganz klar gesagt, wie sie mich so sieht. Und in dem Moment hat es so Klick gemacht. Also ich brauche das öfter mal, dass mich jemand auf den Pott setzt oder mir so ganz klar seine Meinung sagt, weil ich mich sonst zu sehr in diesen Gedanken auch verrenne. Aber die hat mich da einfach nochmal auf den Pott gesetzt und mir das so ganz ehrlich gesagt. Und ich habe gemerkt, jo, das stimmt auch. Ich bin das einfach nicht. Und ich habe auch dann gemerkt, als diese AG zu Ende ging, die letzten Male habe ich in dieser Klasse nur noch gestanden und immer nur musste ich laut werden und sagen, Leute, ich kann nicht. Ich habe ein Kind im Bauch. Bitte hört auf, hier so laut zu schreien und so. Ich kann euch nicht die ganze Zeit laut anmeckern. Das geht nicht. Ihr müsst bitte mitmachen. Also, die ganze Zeit dieser Stress, wenn ich schon auf den Schulhof kam. Ich fand es grausam. Und ja, noch dazu bin ich natürlich mit dem ganzen Konzept von Schule überhaupt nicht d'accord. Also Waldorfschule war gut, aber es war für mich, sage ich mal, das geringere Übel zu den Regelschulen. Aber lange auch nicht perfekt, ne? Aber man hatte wenigstens schon mehr Freiraum, sich irgendwie zu entfalten und weniger Druck, ne? Ich habe einfach gemerkt, nee, das bin ich überhaupt nicht. Ja, genau. Und im Nachhinein, also es war dann auch so, wenn man selbstständig ist, dann muss man ja auch, ich habe bis 2 Wochen vor der Entbindung oder so habe ich gearbeitet, also Mutterschutz gibt es nicht. Mein Mann und ich haben einfach, weil wir beide selbstständig sind, schon angefangen zu sparen. In dem Moment, wo wir wussten, wir kriegen ein Kind, haben wir monatlich Geld zurückgelegt für die Zeit, in der wir dann nicht arbeiten können quasi. Und dann haben wir es auch so versucht, so zu timen, dass das Kind zu den Sommerferien kommt, also weil wir auch Sommerferien haben. Das war dann quasi direkt freimachen. Es hat tatsächlich geklappt, wir hatten Glück.
Schön.
Genau, und dann hatten wir halt die Sommerferien und darüber hinaus noch 2 Wochen mehr oder so. Also insgesamt hatten wir 8 Wochen, als das Kind da war, in denen wir nicht arbeiten mussten. Das haben wir dann überbrückt durch das Geld, was wir hatten. Und dann habe ich in Teilzeit wieder angefangen, direkt zu arbeiten. Und und wenn mein Kind jetzt krank ist, er ist Gott sei Dank sehr selten krank, also fast nie, da muss man halt immer gucken, wie man sich aufteilt. Aber dadurch, dass ich halt auch nur so wenig arbeite, geht es dann auch irgendwie. Also dann sage ich halt, okay, ich mache halt einen Nachholtag, ihr kriegt die Stunden irgendwie zurück. Es ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Also zwischendurch habe ich schon in Frage gestellt, meine Entscheidung, aber es ist gar nicht so schwierig, weil wenn man nicht viel arbeitet, dann macht es auch nichts, wenn man mal einen Tag absagt und wenn man das dann woanders nochmal nachholt. Also ich fühle mich eigentlich relativ sicher, auch trotz Corona. Es gab jetzt schon ein paar Kündigungen von Leuten, die einfach selber in so eine ungünstige finanzielle Situation geraten sind, dass sie deswegen kündigen mussten, aber die meisten bleiben bei mir und sind froh über die Auszeit, die sie da kriegen können, ne, im Gesangsunterricht. Und ich habe weiterhin Vertrauen und vor allem bin ich weiterhin dankbar für meine Position, weil ich weiß, anderen Leuten geht es viel, 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 viel schlimmer. Deswegen habe ich diese Angst jetzt auch gerade einfach nicht, weil ich habe Freunde, die haben selber ein Lokal und so weiter, die sind richtig arm dran. Oder ich habe auch Leute, die haben von der Live-Musik gelebt, Freunde, die von der Live-Musik gelebt haben, die auch ganz anders dastehen. Und deswegen kann ich mich nicht beschweren.
Mhm.
So.
Ein Punkt, der mich interessiert, wenn es so persönlich ist, musst du sagen, aber die Frage kam mir jetzt gerade, wie ist das mit dem ganzen Thema Vorsorge, finanzielle Vorsorge? Ist das was, womit ihr euch auseinandersetzt, was da irgendwie gut reinpasst? Weil das ist, also das ist ja auch manchmal was, wenn man in einem festen Angestelltenverhältnis ist, was schon ein bisschen mit integriert ist zum Beispiel. Und man kann anders vorsorgen, einmal einfach, weil man weiß, es kommt immer jeden Monat der gleiche Betrag rein. So.
Mm-hmm. Ja, also wir sparen regelmäßig, also wir haben halt Sparverträge, also einfach Daueraufträge auf ein anderes Konto, wo wir regelmäßig was beiseite legen. Das muss man muss sich einfach, wenn man selbstständig ist, man sagt ja selbst und ständig, und das stimmt auch, man muss halt alles selber organisieren und strukturieren. Das
also da auch ziemlich weitsichtig sein.
Genau,
ne?
Richtig. So, darauf muss man einfach achten.
Ja.
Das haben, glaube ich, viele Menschen verlernt, oder es gibt sicherlich auch Menschen, die, ja, die sich einfach besser unterordnen können oder das für sich geklärt haben wollen. So. Und ich war halt schon immer jemand, der gerne alles selber machen wollte, schon als Kind.
Ja.
Ne? Wenn mir jemand gesagt hat, mach das doch mal so und so, habe ich komplett zugemacht.
So. Aus Prinzip.
Aus Prinzip, genau. Ich wollte es halt von mir aus machen. So. Und von da aus.
Schön, wie du da so die Arme in die Seiten stemmst, wenn uns jetzt jemand sehen könnte.
Genau. Ja, und mein Sohn ist ähnlich, muss ich jetzt feststellen. Das ist ganz schön anstrengend als Mutter. Aber ich weiß, dass es extrem gut ist, weil das ist halt so eine Durchsetzungsfähigkeit oder auch so ein, ja, einfach so ein Dickkopf, der einen durchs Leben bringt tatsächlich, ne?
Ja, ja, voll.
Und ja, Vorsorge, klar, mein Mann und ich, wir haben beide so, was ist denn das, so Rentenverträge, irgendwie solche, ja. Also wir zahlen ja in die KSK ein, da geht ja auch ein bisschen in die Rentenkasse von.
Die KSK ist die Künstlerkrankenkasse, ne?
Genau.
Künstlerkasse.
Künstlersozialkasse.
Künstlersozialkasse, genau.
Genau. Da kommt ja ein bisschen was in den Rententopf, und ansonsten haben wir dann noch so Privatverträge, schon auch seit einigen Jahren eigentlich laufen, wo jetzt auch nicht mega viel reingeht, ist klar, wenn man nicht so viel verdient, aber besser als gar nichts. Und ansonsten, wie gesagt, sparen. Und ja, und man muss halt Ideen haben, denke ich, ne? Also da ist wiederum auch mein Vater ein ganz gutes Vorbild, habe ich dir eben schon erzähl ich vor dem Interview, dass er zum Beispiel dann auch so eine alte Schäferhütte in Portugal umgebaut hat nochmal und das wiederum an Deutschen verkauft hat und sich das in Ratenzahlung als Rente quasi auszahlen lässt, solche Sachen, weil er selber auch nie viel gearbeitet hat in seinem Leben, funktioniert. So, man muss halt gucken, man muss kreativ sein und Ideen haben und darf keine Angst haben und sich, glaube ich, nicht ständig mit der großen Masse vergleichen, weil dann kommt diese Angst nämlich, ne? Wenn man immer denkt, aber alle anderen machen das doch so und dann muss ich das auch so machen. Nein, es gibt so viele Wege, ne? Und in Deutschland muss man nicht auf der Straße landen, definitiv nicht.
Das finde ich auch total spannend, dass du diesen Punkt nochmal ansprichst mit der Angst. Wäre auch tatsächlich so eine Frage von mir, wie man damit umgehen kann. Und du sagst so dieses, okay, weg davon, sich mit dem großen Ganzen zu vergleichen, weil dann kann man schnell irgendwie auch Panik kriegen, wirklich auf das eigene fokussieren. So.
Genau, ja. Und ich glaube, das ist was durch unsere mediendominierte Welt total verloren geht. Das habe ich auch gemerkt, als ich schwanger war. Bei mir war zum Beispiel sofort klar, ich gehe ins Geburtshaus und ich habe irgendwie so eine Intuition für Dinge. So. Und die hatte ich schon immer. Und ich glaube, die haben wir alle. Also die hat jeder Mensch. Nur man verlernt halt diese Verbindung dazu. Gerade wenn man sich immer am Äußeren orientiert. Immer daran, was, ne, irgendwelche Ratgeber lesen und noch mehr Ratgeber lesen und die machen das so und hier ist noch ein Artikel über was weiß ich was, Parenting und bla. Das ist alles, das müllt einen so, das hast du irgendwann die Festplatte so voll mit diesem Müll, habe ich das Gefühl, dass du gar keine Connection mehr zu dir selber aufbauen kannst. Und deshalb versuche ich mich auch immer wieder aus den Medien so rauszuziehen oder von gewissen Dingen fernzuhalten, um einfach mehr bei mir zu bleiben, bei meinem. Und ich glaube, das würde vielen Menschen gut tun.
Was mich da interessiert, ist, als du quasi klar hattest, okay, ich gehe jetzt nicht den vermeintlich vorgezeichneten Weg durch mein Studium, sondern ich entscheide mich doch für die Selbstständigkeit. Wie haben deine Freunde darauf reagiert? Oder gab es überhaupt eine besondere Reaktion? Gab es irgendwie Gespräche, die sich da so drum gedreht haben? Kannst du dich daran erinnern? Wenn es da nichts gab, ist auch okay.
Ja, es ging viel, glaube ich, um dieses Trauen. Ja, krass, dass du dich das traust. Ich könnte das nicht. Ich brauche diese finanzielle Sicherheit. Das habe ich ganz oft gehört. Mittlerweile, aber in den 30ern, habe ich schon viel mehr Freundinnen, die sich das getraut haben. Also das war halt auch speziell in diesen 20ern, ne? Mitte 20, so, dass viele Leute das dann noch gar nicht konnten. So. Und jetzt verändert sich das schon bei vielen. Auch durch Corona haben ganz viele Leute einen ganz anderen Blick auf ihre Arbeit bekommen und auf diese Hamstermühle, auf das Hamsterrad, in dem sie sich befinden, glaube ich. Und ich habe auch tatsächlich einiges an Neid abbekommen.
Spannend. Magst du ein bisschen darüber erzählen?
Ja, ich habe das einfach immer wieder gemerkt, wenn ich mich dann mit Freunden oder auch mein Mann und ich, wir uns mit Freunden getroffen haben und erzählt haben, wie so unsere Tage aussehen, also dass wir ausschlafen können, erst ab mittags arbeiten und auch nicht so viel, ne? Und trotzdem ja genug Geld haben, um zu verreisen. Wir waren total viel unterwegs in der Welt auch, ne? Kommt halt auch drauf immer an, wie macht man es, ne? Wir waren natürlich nicht in Hotels, wir waren viel mit dem Rucksack irgendwo unterwegs, ne? Aber die Leute waren schon so ein bisschen neidisch stellenweise, also selbst Freunde, und haben gesagt, Mann, oder würden sagen, ich hätte das auch so gerne, wenn ich doch sowas für mich hätte, was ich so machen könnte, auf diese Art, ne, einen Beruf, so in die Richtung. Oder oh, so viel Zeit wie du will, hätte ich ja auch mal gerne, da kann man ja auch dies, das, jenes machen. Und manchmal war es schon fast so ein bisschen wie so ein Vorwurf, ja, wenn man so viel Zeit hat, dann darf man sich ja auch nicht anstellen. Also das ist so, und dann ist auch das Thema Zeit, was hat das für eine Wertigkeit, und wer sagt, dass man Zeit so vollstopfen muss? Früher gab es das gar nicht, früher gab es nur Leben. Und man hat gelebt und man hat dafür gesorgt, dass man was zu essen hat. Das war das, womit man über den Tag beschäftigt war. Man hat seine Kinder großgezogen, man hat irgendwie die Wäsche im Fluss geschrubbt. Das hat schon Stunden, alles hat Stunden gedauert irgendwie, bis das Feld irgendwie
bestellt war,
genau, und so weiter. Und das war's so. Aber dieses heutzutage, ich mache hier so einen 9-to-5-Job und dann gehe ich danach noch ins Fitnessstudio und dann gehe ich noch, was weiß ich was, dann mache ich noch einen Kurs in Mosaiktisch selber bauen. Keine Ahnung, was alles für Quatsch gibt.
Ja, genau. Zum Glück habe ich dir nicht erzählt, dass ich gerade einen Mosaiktisch selber baue.
Oh nein. Sehr gut. Ja, genau. Also so diese Menge, diese Fülle an Dingen, die man heutzutage machen muss, um irgendwie jetzt ein toller Mensch zu sein, der sich repräsentieren kann bei Instagram oder Facebook und sagen kann, ich habe heute dies, das, jenes gemacht. Das ist ja so, ich finde es einfach ungesund. Also
kann man irgendwie auch sagen, dass du allein durch diesen Spurenwechsel, weil einfach anders, sage ich mal, Zeit zur Verfügung ist, sich auch da so ein bisschen die Einstellung zum Thema Zeit irgendwie gewandelt hat oder verändert hat?
Ja. Genau. Ja, vor allem, was ist qualitative Zeit, ne?
Ja, oh, spannend.
Ja, das merke ich auch mit meinem Sohn. Also nicht einfach nur Zeit, sondern wirklich da sein. So, wirklich im Moment sein und zusammen was erleben oder einfach nur sich richtig tief in die Augen gucken oder irgendwas, also zusammen kochen, mit ihm koche ich öfter oder so, und wenn er einfach nur eine halbe Stunde im Teig rumrühren kann oder so, dann ist er so glücklich. Also Kinder sind halt immer im Moment, ne? Das hat mir dabei auch nochmal viel mehr geholfen. Auch nicht ständig das Gefühl zu haben, ich habe doch jetzt Zeit, dann muss ich die jetzt unbedingt mit irgendwas füllen und produktiv sein. Nee, man kann auch einfach nur sein. So. Und ich glaube, das fällt den meisten Menschen so schwer. Also mir ja selber auch immer wieder. Ich musste es auch immer wieder neu lernen, loszulassen. Und und das war dann aber so der Yoga-Weg für mich, ne, der mir da so ein bisschen geholfen hat.
Magst du da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen? Ich hatte nämlich vor 3 Folgen oder so habe ich mit Christoph Harrach gesprochen. Das ist jemand, der sich ganz viel auch im Thema Nachhaltigkeit mittlerweile bewegt. Und wir haben auch über das Thema Yoga und Spiritualität im Zusammenhang mit seinem Spurenwechsel gesprochen. Und ich fände es ganz spannend, wenn du was hast, wo du sagst, ja, da habe ich irgendwie auch Erfahrung oder da kann ich auch was zu sagen.
Ja, für mich ist das einfach, das ist für mich so eine Lebenseinstellung. Yoga, ja natürlich, Yoga, Buddhismus. Ich meine, viele haben schon drüber gehört, die westliche Welt macht so dies, das, jenes daraus, aber im Prinzip zu glauben, daran zu glauben, dass wir alle auch irgendwie eine Einheit sind und dass, wenn ich mir selber Unglück zufüge, dann füge ich das auch allen anderen zu und andersrum. Also wenn ich, ne? Mhm. Oder wenn ich anderen Glück zufüge, dann gebe ich das auch mir selber so, ne? Oder wenn ich Glück verteile. Also das hat mir zumindest geholfen, auch in Phasen, wo ich meinen Job vielleicht manchmal eintönig fand.
Das gibt es auch.
Ja, genau. Eintönig auch. Genau. In dem Kontext,
genau. Gesangslehrerin.
Genau. Dann auch nochmal zu gucken, was gebe ich meinen Schülern, also zu merken, was gebe ich denen auf menschlicher Ebene oder wie kann ich die abholen? Da hat mir Yoga auch geholfen, dass ich zum Beispiel auch mit meinen Schülern meistens am Anfang so ganz leichte Yoga-Übungen mache, damit die überhaupt ankommen erstmal, weil die kommen natürlich auch von ihrem stressigen Arbeitstag oder was weiß ich was. Mhm. Und die wirklich abzuholen und zu sagen, jetzt bist du hier und du musst hier nichts leisten, so. Du kannst, wenn du willst, Dinge lernen, aber ja. Genau, es geht darum, dass du dich selber spürst und deine Stimme wahrnimmst und so weiter. Und also dabei hat mir Yoga viel geholfen, auch also bei meiner Arbeit tatsächlich, das selber zu integrieren. Ich war auch kurz davor, Yogalehrerin zu werden, war schon auf dem Weg zur Ausbildung und so weiter, aber dann... dann kam die Schwangerschaft und das Muttersein und erstmal darauf klarkommen kam irgendwie dazwischen. Mhm. So. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein großer Teil und ich habe mich dann letztendlich aber auch erstmal dafür entschieden, das nicht beruflich zu machen, gerade erstmal nicht, weil ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt schon ein Hobby zum Beruf gemacht, wenn ich jetzt mein anderes Hobby, also meinen Ausgleich quasi noch zum Beruf mache, weiß ich gar nicht, wie gut das ist. So. Mhm. Und jetzt lasse ich es erstmal so liegen und gucke, ob ich dann irgendwann nochmal die Ausbildung mache oder nochmal unterrichte.
Das finde ich auch gerade ganz spannend, weil das hätte ja ein potenzieller weiterer Spurenwechsel ein Stück weit werden können. Und ich finde es gerade ganz interessant, dass du da auch so einen Abwägungsprozess schilderst. Okay, passt das jetzt überhaupt in mein Leben? Ist das jetzt für mich gerade stimmig? Wäre das jetzt gerade für mich gut? Oder ist es dann nicht? Und in dem Moment, wo du dann eben entscheidest, nee, gerade passt es nicht, diese Option auch gut gehen lassen zu können, ohne sich dann zu sagen, oh, das wäre jetzt irgendwie eine große Gelegenheit gewesen, die ich irgendwie verpasst habe oder so. Das finde ich auch nochmal interessant im Zusammenhang mit dem Thema Spurenwechsel, auch zu dem, was ich aus anderen Interviews schon mitbekommen und gelernt habe, dass oft die Spurenwechsel, die kommen dann, wenn die kommen.
Genau. Ja.
So.
Das ist das, was ich meinte mit, ich hatte das Gefühl, ich bin einfach immer so in alles reingerutscht. Es war manchmal gar nicht so selber entschieden oder mit so einem Fernziel oder so, ich will das jetzt dann und dann unbedingt machen und ne. So war das nie. Das ist immer so passiert. Und auch mit den Bandprojekten oder so, die ich hatte oder die Chancen, die sich da aufgetan haben, das ist immer sowas, das passiert gerade, das liegt halt gerade in der Luft und oder halt eben nicht. Und mit Yoga, ich hatte jetzt in den letzten 2 Jahren mehrere Chancen, irgendwie was zu machen und die letzte Chance wäre jetzt tatsächlich im Oktober gewesen, auf so eine Fortbildung zu fahren mit meiner Freundin, die schon Yogalehrerin ist. Und dann durch Corona wurde das Ganze aber auch wieder gecancelt und ich hatte aber irgendwie auch schon das Gefühl, dass es eigentlich noch nicht der richtige Moment ist.
Das finde ich und, so spannend. Ja. Das finde ich wirklich, ja wirklich, ich finde das richtig, richtig toll, weil das auch, ich glaube, auch den Druck nehmen kann, wenn man sich vielleicht vorgenommen hat, man will eine Veränderung und alle Zeichen sind auch irgendwie da. Es gibt viele Möglichkeiten, dass es dann aber trotzdem auch sein kann, nee, gerade nicht. So.
Genau, ja. Ja, und das ist was, das kommt erst mit der Erfahrung, hinzuhören. Mhm. Also quasi mich zu öffnen, mich dem Universum quasi zu öffnen und versuchen hinzuhören, was ist jetzt gerade Phase. Mhm. Und entweder es ist jetzt Phase oder nicht, aber es nicht, nicht zu drängen, nicht zu forcieren selber, sondern wirklich den Moment abzupassen. Und ich glaube, gerade ist einfach noch nicht der Moment, weil gerade wenn man selber sich selbstständig gemacht hat, weiß man, mit wie viel Transformation das auch auf eine Art verbunden ist. Und ich weiß ganz genau, wenn ich diese Yoga-Ausbildung jetzt mache, dann kostet mich das sehr viel Auseinandersetzung mit mir selbst. Und ja, und ich brauche viel Energie und Zeit, die ich jetzt aber durch mein Muttersein unter Corona-Bedingungen und Selbstständigkeit und so weiter auch wahrscheinlich gar nicht hätte. Mhm. So, und ja, und wenn ich sowas mache, dann will ich es auch richtig machen. Und mit Zeit und Ruhe.
Das finde ich spannend, weil das ist auch so eine Frage, die ich dir so kurz vor Schluss auch nochmal stellen möchte. Und zwar, du bist eine ganz glückliche Mutter. Das merke ich irgendwie oft, wenn ich dich sehe, dass du da so viel Freude auch dran hast. Was würdest du jungen Müttern, Frauen mit Kindern raten, wenn es um das Thema Spurenwechsel geht, beruflicher Spurenwechsel? Gerade, also du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, auf jeden Fall auch ja, auf sein Inneres zu hören. Gibt es noch andere Dinge, wo du sagen kannst, ja, das wäre vielleicht was, das könnte ich mitgeben. Nicht vielleicht auch nicht mal raten, aber irgendwie eine Einstellung oder so?
Ja, nee, das kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, das ist einfach bei jedem so ein anderer Prozess, also bei allen Leuten total unterschiedlich, dass ich das gar nicht so klar sagen kann. Ich weiß nur, mir hat es geholfen, und da auch darüber haben wir vorhin schon mal geredet, ja. Mich nicht mit dem Äußeren so sehr zu vergleichen, sondern mehr zu gucken, was ist mein eigener Mutterweg? Also was kann ich tun? Genau, und nicht mich selber in all meinen Emotionen, gerade als Künstler ist man ja oft, oder als Künstlerin, neigt man ja manchmal auch zu depressiven Phasen oder, also das ist ja nicht alles irgendwie ständig total inspiriert oder was weiß ich. genau.
Fand ich auch ganz spannend, der Punkt, was du vorhin gesagt hattest, dieses, ja, manchmal ist es auch ein bisschen eintönig. Also auch das ist ja, da. Genau. Also es ist nicht immer alles rosa, so, ne?
Genau, das wird oft so gesehen, so, ach wie, du machst Gesangs und oh, und du bist Musikerin, oh, das ist ja alles so spannend und aufregend und toll und bla. Ja, aber im Endeffekt, ja, es ist auch mein Job. Mhm. Und genau, und manchmal ist es auch anstrengend oder nervig oder was weiß ich, oder manchmal hat man auch keine Lust. Aber das Tolle ist, die Musik ist ja wie so ein Paralleluniversum, sage ich immer. Es ist wie so ein Ort, an dem man hingehen kann. Und immer wenn ich mich in der Musik bewege, also wenn ich auch mit meinen Schülern dann Musik mache, ich begleite die ja auch dann beim Singen, in dem Moment ist man einfach in diesem Paralleluniversum und da steht die Zeit für einen Moment still. So. Und ja, und das hilft mir auf jeden Fall weiter, immer in diesem Künstler-Spirit zu bleiben und auch als Mutter mir das nicht zu verbieten, auch meinen verpeilten Künstler-Spirit, so, dass ich gewisse Dinge vielleicht nicht so hinkriege, wie gesagt, noch nicht irgendwie um 10 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens mit meinem Kind jetzt in Corona-Zeiten auf dem Spielplatz stehe und schon total den Ablauf habe, sondern irgendwie erst, wir schaffen es erst um 12 oder 1, uns überhaupt aus dem Schlafanzug zu poolen. Das ist aber auch okay. Ja. Also, dass man einfach nicht so streng mit sich ist. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Mütter, gerade Mütter, auch so streng mit sich selber sind und denken, sie müssten dies, das, jenes leisten. Und das müssen wir aber nicht, weil die Kinder, die kommen auch so klar und entwickeln sich prächtig und ja, und wie der Dalai Lama schon mal sagte, das Wichtigste, was Kinder heutzutage brauchen, seiner Meinung nach, ist Langeweile. Weil nur Langeweile macht kreativ.
Spannend. Wenn du nach vorne schaust, was ist es, was du dir wünschst?
Was wünsche ich mir?
Also in Bezug auf ja, ich würde schon sagen, in Bezug auf Beruf, Thema, Spurenwechsel, im Leben vielleicht auch allgemein.
Also ich wünsche mir erstmal jetzt für die nächste Zeit wieder musikalisch aktiver zu sein. Mhm. Ich habe mir auch gerade eine Loopstation gekauft und bin am Song schreiben und ja, und einfach da wieder, dass neue Projekte entstehen, dass vielleicht auch nach Corona neue Projekte mit anderen Menschen entstehen, mhm, dass man auch gemeinsam musizieren kann wieder. Ja, dass da einfach noch einiges kommt und das noch nicht zu Ende ist, das wünsche ich mir. Und da bin ich aber auch frohen Mutes, ja, dass da einiges wieder zum Vorschein kommen wird. Und mit dem Yoga-Weg wünsche ich mir für mich persönlich auch, dass ich den irgendwie nochmal verfolgen kann. Und ich wünsche mir einfach, dass die Welt sich so entwickelt oder stabilisiert, dass es möglich ist, noch zu reisen, dass ich meinem Sohn noch einiges von der Welt zeigen kann und dass der es nicht so schwer hat, dass der nicht so sehr unter diesem sozialen Druck und diesem Druck von außen so leiden muss. Dass die Welt einfach bunter wird, wünsche ich mir. Dass die Künstler nicht immer so die Exoten sind, die keine Berufsunfähigkeitsversicherung kriegen können, weil sie sind sowieso alle psychisch labil und so. Das ist wirklich so. Ach, krass. Sondern dass es normal ist. Alle sind irgendwo Künstler oder haben diese Seite an sich. Alle wollen irgendwie ausbrechen aus der Norm. Alle leiden unter dem konstanten immer müssen, sollen und so weiter. Deswegen wird doch so viel Alkohol und was weiß ich was konsumiert. Niemand lebt sein Leben einfach so nach der Norm und ist total happy damit. Also die wenigsten, glaube ich. Ne? Mhm. Also jeder braucht so seine persönliche Form von
Ausbrechen.
Ausbruch, genau. Genau. Ja.
Schön. Ja, ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um das Gespräch zu beenden. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, dass die Dinge, die du dir wünschst, dass die in Erfüllung gehen. Ich wünsche mir auch, dass die Dinge, die du gesagt hast, in Erfüllung gehen, weil ich die unterschreibe. Und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und sage bis dann.
Vielen Dank, Sarah.